Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Ich bete mit uns. Vater im Himmel, ich weiß nicht, wie viele von uns gestern Abend noch traurig ins Bett sind und heute Morgen fröhlich aufgewacht sind, so wie dieser Psalmbeter das beschreibt. Aber egal, wie fröhlich unser Leben gerade ist oder wie sorgenbelastet es ist oder ob wir sogar bei manchen Dingen so richtig keinen Ausweg sehen, bitte ich dich, dass diese Zeit, die wir jetzt hier verbringen, uns gut tut und uns etwas von deinem Blick auf unser Leben und von deinem Blick auf die Zukunft, auf das, was morgen sein kann, gibt. Und ich bitte dich, dass du schenkst, dass wir gesegnet werden und dass Menschen außerhalb unserer Kirche, denen wir heute Nachmittag begegnen oder morgen, dadurch auch etwas Gutes erfahren, dass wir was Gutes erfahren haben. Und wir bitten dich für die Leute, die denen es wirklich schlecht geht in dieser Welt oder auch hier bei uns in Würzburg und die keine Hoffnung haben, dass du ihnen auf eine ähnliche Weise irgendwie begegnest, ihr Leben änderst, etwas für sie tust und für sie da bist, vielleicht durch uns selbst. Amen. So, die Predigt ist in diesem Gottesdienst schon ziemlich früh, also jetzt schon, weil wir nach der Predigt Abendmahl zusammen feiern. Mein Name ist Christoph Schmitter, wer heute zum ersten Mal da ist, ich bin einer der Pastoren der City Church. Ich fange so an, mir gefällt dieses Bild. Für die Podcast-Hörer jetzt, die das Bild ja nicht sehen, das ist das Bild, was auf unserem Flyer ist zur Predigtreihe, wahrscheinlich da, wo ihr den Podcast angeklickt habt, da kann man dieses Bild auch sehen. Da sitzt also so eine Art Astronaut. Ich glaube, das ist ein Astronaut. Jedenfalls sitzt er auf einem Felsen in einer Welt, die Interpretationen gehen ein bisschen auseinander, aber die doch irgendwie in Auflösung begriffen zu sein scheint. So, ich weiß gar nicht, ob der auf der Erde sitzt oder auf einem fremden Planeten. Jedenfalls braucht er diesen Anzug und ein Sauerstoffgerät. Also diese Umgebung ist nicht so freundlich erstmal. Es scheint eine ungemütliche zu sein. Trotzdem, und deshalb gefällt mir dieses Bild, sitzt der so ruhig und friedlich da. Zumindest für den Moment scheint dieser Typ angefangen zu haben, aufzuhören. Der sitzt nur so da, der schaut in die wilde, weite, rote Chaosferne und bleibt trotzdem ganz entspannt. Vielleicht wird hier auch gerade eine Welt geboren. Irgendwie wirkt dieses Bild auf mich, obwohl es da Auflösung gibt, auch irgendwie positiv, erwartungsvoll. Also man sieht hier Auflösung und man sieht hier irgendwie auch Neugeburt. Vielleicht da hinten am roten Horizont irgendwo. Vielleicht steht dieser Astronaut gleich auf und geht in eine neue Zukunft, die irgendwie ungewiss ist, aber verheißungsvoll. So, wir denken in dieser Reihe über das Anfangen nach und über das Aufhören in verschiedenen Kombinationen. Man könnte sagen, über das Verlassen alter Welten aufhören und das Betreten neuer Welten anfangen. Das Zurücklassen eines alten Lebens, das Beginnen eines besseren Lebens. Und ganz easy peasy ist das nicht, wenn man das macht. Deswegen braucht man schon mal so einen Raumanzug. Ja, es fühlt sich abenteuerlich an. Oft ist das mit Überwindung verbunden. Aber du bist dabei, wenn was Neues entsteht in deinem Leben. So, das Bild soll dir ein bisschen helfen, dieses Gefühl, was ich jetzt so sphärisch irgendwie versucht habe zu umschreiben, was auch immer du jetzt genauso da gehört hast, als ich das sagte und gedacht hast und so. Dieses Bild soll dir helfen, dieses Gefühl ein bisschen festzuhalten. Also dieses Loslassen von Altem, dieses Erwarten von Neuem, das ist ein bisschen scary, aber das ist auch voller Verheißung. Dieses Gefühl mal festzuhalten. In dieser Atmosphäre, der Atmosphäre dieses Bildes, will ich heute sagen, was ich heute sage. Und es ist wichtig, dass wir die Atmosphäre dabei so ein bisschen behalten. Denn es geht heute um eine Sache, einen Begriff, einen Sachverhalt. Ich habe der Corinna eben gesagt, oh, sag den bei der Anmoderation noch nicht, diesen Begriff. Ich frage mich schon, wie ich euch den schonend beibringe, ohne euch dann innerlich dabei zu verlieren. Schauen wir mal, wie mir das gleich gelingt. Heute geht es also ums Anfangen. Oh, ich habe mein Dings hier noch gar nicht an. Heute geht es also ums Anfangen, aufzuhören. Anfangen, aufzuhören. Und der Untertitel ist ja, sich selbst zu schaden. Damit sollte man mal aufhören. Vielleicht hast du im Vorfeld gedacht, als du das gelesen hast, sich selbst zu schaden, ja, der wird mir vielleicht jetzt heute sowas sagen wie, hör mit dem Rauchen auf. Ja, das ist so die erste Assoziation, wenn man anfängt, mit sowas aufzuhören, mit dem Rauchen. Oder mit dem Trinken oder irgendwelchen Verhaltensweisen, die nicht so gesund sind. Du weißt es schon, aber du machst es trotzdem. So, und da gibt es ja tausend Sachen, vom ungesund Essen bis zum zu selten Zähneputzen oder zu neurotischen Zwängen, ja, also die dann auch auf einem anderen Niveau irgendwie, so, Drogen, was weiß ich. So. Du hast vielleicht gedacht, ja, das meint er heute, damit sollte ich mal anfangen aufzuhören. Eigentlich nicht. Also, ich rede davon heute nicht. Wenn du an solche Dinge denkst, während ich über das rede, wovon ich gleich rede, dann kann das schon sein, dass du das, was ich heute sage, so mit solchen Verhaltensweisen in Verbindung bringst, dann ist das aber dein Ding, das habe ich nicht gesagt. Mir geht es eigentlich nicht darum, lebe mal gesund in allen möglichen Abstufungen. So, das, wovon ich rede, womit wir anfangen sollten aufzuhören, ist etwas, was dir schadet, was dem Zwang oder was einem Zwang und einer Sucht auch tatsächlich irgendwie nah ähnlich ist, aber es ist was anderes als gesünder Leben. Solltest du dich entscheiden, damit aufzuhören oder mit dem Aufhören anzufangen, dann wird sich ein Stück deiner alten Welt auflösen. Dann wird sich ein Stück deiner alten Welt auflösen und du wirst am Horizont eine neue erahnen. Das hoffe ich, dass das heute so ein bisschen passieren kann. So, ihr merkt, ich eiere um die Sache rum, jetzt sage ich sie dann gleich. Das ist aber alles Teil der Strategie, dann bist du halt neugierig oder so. Denn das Wort ist, ja, wenn ich sie jetzt sage gleich, dann sagen sich, ich wette, einige sagen, oh, wäre ich heute im Bett geblieben. Und andere sagen vielleicht, endlich spricht man in der City Church mal darüber. Was ich meine ist, tada, die Sünde. Ne? Und kaum sage ich das Wort. So, lasst es mal auf euch wirken. Ich will versuchen, euch diese Sache näher zu bringen. Also natürlich jetzt nicht, sie euch nahezulegen, sondern euch näher zu bringen, darüber mal nachzudenken, dass sie euch mal anzuschauen. Und wir machen das ja in der Regel nicht so gerne. Vielleicht, weil du mit diesem Wort in Bezug auf dein Leben eigentlich gar nicht so richtig anders anfangen kannst. Also deine Reaktion ist irgendwie Desinteresse jetzt gerade mal. Oh, langweiliges Thema. Das kann sein. Öfter, glaube ich, ist eher dieses, du ahnst es jetzt schon oder du hast das vielleicht schon erlebt, dass das Reden von Sünde, vor allem in der Kirche, und eigentlich redet man ja nur da davon, oft nur da davon, hat nur ein Ziel, nämlich mich klein zu machen. Ich werde hier ein bisschen kleiner rausgehen, als ich reingegangen bin. Sünde ist ja immer das, was man nicht darf, und immer wenn die Kirche von Sünde redet, dann ist das Ergebnis, jedenfalls wenn ich mich auf diese Gedanken einlasse, dass ich ein paar nachher schöne Dinge nicht mehr tun soll. Ja, da soll ich dann aufhören mit. So. Oder das Ergebnis ist immer nur ein schlechtes Gewissen. Also wo man von Sünde redet, da habe ich nachher ein schlechtes Gewissen. Das Reden von Sünde, das greift mich eigentlich an. Deswegen muss ich mich innerlich schon mal ein bisschen dagegen wehren. So, das finde ich alles ziemlich verständlich, diese Reaktion. Es könnte sein, dass der ein oder andere, jedenfalls wenn du ein bisschen drüber nachdenkst, durch eine Erfahrung, die wir in den letzten Jahren gemeinsam machen, ich meine jetzt mal uns alle, die Weltgemeinschaft, dass eine Erfahrung, die wir gemeinsam machen, das Interesse an diesem Wort neu weckt. Nämlich dieses gemeinsame Empfinden, wenn wir uns so umschauen auf unserem Planeten, dass wir denken, ey, der ist in Auflösung begriffen. Also ich will jetzt nicht dramatisieren, aber da ist unheimlich viel abgrundtief Böses. So. Diese Erfahrung machen wir, glaube ich, machen viele schon, auch mit ein bisschen Erschrecken. Wir dachten, wir wären schon weiter in der Überwindung. Ja, wir dachten, wir wären schon weiter, was religiösen Fanatismus angeht und was der alles anrichtet, bis hin zu gröbster Gewalt. Wir dachten, wir wären schon weiter. Oder wir dachten, wir wären schon weiter in puncto Rechtsextremismus oder Nationalismus oder Egoismus. So, und das ist schon irgendwie frustrierend und ich glaube, diesen Frust empfinden viele, dass sich in dieser Welt irgendwie immer wieder die ungesunden Kräfte durchsetzen, nicht nur, aber immer wieder mehr als wir dachten und seltener als wir es uns wünschen, die uns, die Kräfte, die uns allen gut täten. So, wir sehen so Auflösungserscheinungen oder mindestens fürchten wir sie. So, vielleicht ahnst du also ein bisschen, dass das Reden von Sünde tatsächlich das Reden von einem bestimmten Teil unserer Realität sein könnte. Ja? So, wenn dich das Thema trotzdem nicht so interessiert, ja, dann kannst du eigentlich das, was ist dann das, was du jetzt hier heute mitnehmen kannst, ist dann so ein bisschen ein Einblick in das christliche Weltverständnis. Denn das, was ich heute sage, ist ja ziemlich grundlegend. Also du weißt danach, okay, so denkt man in der christlichen Theologie offensichtlich über die Welt. Denn das hier ist ein Teil davon. Okay, so, Sünde. Jedes Mal, wenn wir den Begriff sagen, und wir haben ihn ja hier auch schon öfter genannt, in anderen Predigten, dann müssen wir betonen, und das ist jetzt wichtig, dass wir diesen Begriff höchstwahrscheinlich falsch hören. Ich schätze, die meisten von uns hören ihn falsch. Bei uns klingt das Wort Sünde genauso wie das Wort Schuld. Wir wüssten manchmal so auf den ersten Moment gar nicht genau den Unterschied. Sünde verstehen wir moralisch. Also ein Sünder ist schuld. Ein Verkehrssünder zum Beispiel. Der hat dann irgendwas zu schnell gefahren, irgendwas übertreten. Der ist schuld. So, das ist aber nicht, ich betone nicht das, was die christliche Theologie meint, wenn sie Sünde sagt. Es gibt sogar so Gedanken, kann man das Wort noch benutzen für das, was wir sagen wollen, weil es ist so falsch konnotiert. Wir hören sowas Falsches. Wir hören immer Schuld. So, jetzt ist dieses Wort allerdings ursprünglicher als das, was wir darüber denken. Deswegen kann man es nicht einfach abschaffen und ein neues erfinden. Sünde meint in den biblischen Schriften Alten und Neuen Testamentes sowas wie, ich versuche es jetzt mal so zum Schreiben, die Bestimmung des Lebens verfehlen. Ich meine jetzt nicht deine besondere Bestimmung, deine Berufung oder irgend sowas, sondern das, wofür wir eigentlich geschaffen sind, verfehlen. Oder allgemeiner kann man auch sagen, ein Ziel verfehlen. Also dieses Wort wird tatsächlich auch benutzt, um einfach, wenn man ein Ziel verfehlt. Also das griechische Wort für Sünde heißt Hamartia und es heißt tatsächlich einfach Zielverfehlung. Da macht sich einer auf nach Schweinfurt, aber der kommt nie an. Das ist Sünde. So. Ja. Der verirrt sich, der geht verloren oder der hat doch keinen Bock auf Schweinfurt, was weiß ich, aber der kommt einfach nicht an. So. Sünde ist zum Menschen geboren sein, aber das Menschsein nicht hinkriegen. Sünde ist zum Frieden und zur Gemeinschaft, zu einem erfüllten Leben geboren sein, aber es gelingt trotz gutem Willen nicht. Sünde ist zur Liebe geboren sein, aber weit hinter dem zurückzubleiben, so. Und deswegen dieser Clip am Anfang, ne? Das ist sozusagen ein Fluggerät für den Red Bull Flugtag zu bauen, aber das Ding fliegt nicht. So, jetzt, das ist Sünde. Mir ist klar, dass das ein riesen Gaudi ist jetzt in diesem Fall. Die Dinger sollen vielleicht gar nicht fliegen. Aber ihr versteht, was ich meine. Sünde betrifft deswegen auch alle. Ausnahmslos alle. Laut christlicher Überzeugung sind wir das einfach. Sünder. So. Moral, Schuld, ja, spielt da natürlich irgendwie mit rein, ist aber nicht der Punkt. Es ist nicht der Punkt. Es ist dann eher die Folge davon, okay, weil wir so sind, deswegen machen wir Dinge, wo wir sagen müssen, oh ja, da bin ich jetzt schuld dran, das habe ich verbockt oder so. Aber das ist nicht der Punkt. Schuld spielt damit rein, ist nicht der Punkt. Ich habe das deswegen gedacht, ich dachte, ich sage jetzt mal so, Sünde ist eigentlich das gute Leben verfehlen. Wenn man es genauer sagen würde, müsste man jetzt aus biblischer Sicht noch sagen, das, was Gott sich unter gutem Leben vorstellt. Aber das könnt ihr jetzt sagen, das gute Leben verfehlen. So. Sünde ist also eine Zustandsbeschreibung unserer Welt und nicht ein Urteil. Vor allen Dingen nicht ein moralisches. Also nicht, das steckt, wie gesagt, steckt immer mit drin, ne? Aber es ist eigentlich nicht der Grund bei. Mir fiel bei der Vorbereitung etwas auf und das hilft mir, ist mir vorgestern aufgefallen, aber seitdem hilft es mir, mich ein bisschen mit dem Begriff zu versöhnen, also damit zu versöhnen, dass von ihm geredet wird. So, nämlich, die Bibel redet im Ton der Klage über die Sünde und nicht im Ton der Anklage. Die Bibel, und ich meine jetzt damit nicht einzelne Verse, die du rauspackst, sondern die große Story der Bibel, betrauert den Zustand des Menschen mehr, als sie ihn verurteilt. So, der Ton der Klage. Sie weint über den Menschen, sie brüllt ihn nicht an. Von Jesus wird mehrmals gesagt, dass er die Menschen sieht und dass ihn das Mitgefühl ergreift. In der alten Lutherbibel steht da, es jammerte ihn. So, das ist der Grundton der Bibel. Und das ist der Grundton gesunder christlicher Theologie. Ich weiß, es gibt auch andere, da hast du voll die Anklage. Aber gesunde christliche Theologie oder Kirche, die wenigstens halbwegs dem Wesen Gott, das Wesen Gottes widerspiegelt, spricht von der Sünde aber im Ton der Klage und der Traurigkeit darüber. Und mein Eindruck ist, das könnten wir nachempfinden, wenn wir in unsere Welt gucken und wenn uns ein bisschen noch wichtig ist, wie es dieser Welt geht. So, jetzt komme ich zu dem Bibeltext, den ich heute vorlese oder den wir heute anschauen. In Römer 7 beschreibt Paulus diese Klage so. Er beschreibt sie ziemlich so mit persönlichen Worten. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Kennst du die Erfahrung, dass du dir selbst ein Rätsel bist? Also die anderen, die sind mir natürlich öfter mal ein Rätsel. Ne? Da fällt es mir dann auch oft ziemlich leicht, ein hartes Urteil zu fällen. Also zum Beispiel, wenn diese Leute so wählen, wie sie wählen. Oder wenn diese Leute so denken, wie sie denken und das bei Facebook ausdrücken in Kommentaren. So, das ist mir dann ein Rätsel. Und es fällt mir sehr leicht, das fällt mir dann tatsächlich leicht, das als Teil dieser scheißbösen Welt zu sehen. So, nur jetzt bin ich aber manchmal auch so, vielleicht bei anderen Sachen oder so. Oder die würden das über mich sagen, wie auch immer. Also jedenfalls, ich kenne das schon auch, dass ich sagen muss, ich handle, wie ich eigentlich nicht handeln würde, wollen würde. Kant hat das so gesagt, ne? Handle immer nach der Maxime, dass dein Handeln allgemeines Gesetz für alle werden könnte. So, das ist eigentlich ethisches Handeln. Also würde es mir gut tun, wenn der andere so handelt, wie ich gerade gehandelt habe, an ihm. Würden alle so handeln wie ich, hätten wir dann eine wenigstens bessere Welt. Mancher von uns denkt jetzt, ja, gut. Aber kennt ihr diese Erfahrung, dass ihr euch selbst ein Rätsel seid? Ja, ihr müsst euch auch nicht schlechter machen, als ihr seid. Aber kennt ihr diese Erfahrung, dass ihr euch selbst ein Rätsel seid? Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue das, nicht das, was ich tun will, im Gegenteil, das, was ich verabscheue. Das passiert immer wieder. Und damit schade ich anderen und dann weinen die. Oder verstummen. Oder schlagen zurück. Oder gehen auf Abstand oder so. Und damit schade ich dann irgendwie auch mir selbst. Vor allen Dingen, wenn mir diese Menschen da nahe sind. Ja, dann begrenze ich mein Glück. In den ruhigen Momenten erkenne ich das dann. Dann enttäusche ich mich selbst, dann stolpere ich und falle und so. Und jetzt entfaltet Paulus den Grund dafür. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann gebe ich dem Gesetz Recht und heiße es gut. Jetzt muss ich kurz Einschub. Paulus redet in dem ganzen Römerbrief in der Terminologie jüdischen Denkens. Das Wörtchen Gesetz, das muss ich kurz erklären. Man könnte sagen, Gesetz ist Gottes Weisungen für ein gelingendes Leben. Ja, für gelingendes Leben, für das gute Leben. So. Das könntet ihr da, wo Gesetz steht, so denken. Gottes Weisungen für ein gutes Leben. Und wir nehmen mal eine ganz einfache, schlichte, nein, schlicht ist sie nicht, aber eine ganz grundlegende solche Weisung wäre, liebe deinen Mitmenschen. Das wäre so ein, das würde dazugehören, was Paulus hier Gesetz nennt. Liebe deinen Mitmenschen. Also, wenn ich eigentlich anders handeln will, als ich es tue, dann sage ich, sagt Paulus, liebe deinen Mitmenschen. Das finde ich schon gut. Ja, ich stimme dem zu. Ich will das eigentlich, das klappt nur nicht. Und dann entfaltet er weiter seine Argumentation. Und das bedeutet, der handelt, bin nicht mehr ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest. So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Zwar stimme ich in meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes, also liebe deinen Mitmenschen zum Beispiel, mit Freude zu. Doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Es steht im Kampf mit dem Gesetz, dem ich innerlich zustimme, und macht mich zu einem Gefangenen. Darum stehe ich nun unter dem Gesetz der Sünde und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. So, er merkt ein bisschen, der wiederholt sich ein bisschen, ne? Deswegen gehe ich jetzt auch nicht jeden Vers da durch. Er sagt immer mit mehreren Abschnitten immer wieder ein bisschen das Gleiche, nämlich, ich stehe wie unter einem Zwang, sagt er, ne? Ich will anders, aber wenn ich das nicht tue, obwohl ich es doch will, was ist denn dann da los? Da handelt etwas anderes in mir. So. Er identifiziert das mit Sünde. Das ist im Neuen Testament ein bisschen anders, als wenn das Alte Testament davon spricht. Das Neue Testament sagt nicht nur, das ist ein Zustand, in dem wir so sind, sondern das Neue Testament, vor allen Dingen Paulus, sagt, das ist wie eine Macht. So. Das ist eine Macht. Ja, so wird die beschrieben. Die zwingt mich, anders zu handeln, als ich will. Irgendwie, ich empfinde, ich bin wie unter Zwang. Zwischen meinem Wollen und meinem Handeln klafft eine Zerrissenheit. Natürlich nicht immer, ne? Das ist schon klar. Aber manchmal. Oder vielleicht sagst du manchmal sogar oft. Oder zu oft oder so. Ich lasse euch gleich einen Moment, wo ihr mal kurz reflektieren kommt für euch, ob es was gibt, wo du das bei dir selbst beobachtest. Dieses, ich will so, aber ich handle immer wieder anders. So. Die Zerrissenheit zwischen meinem Willen und meinem Tun. Es gibt ja diesen Satz, machen ist wie wollen, nur krasser. Ne? Machen ist wie wollen, nur krasser. Ja, machen ist krasser. Und das stimmt halt so auch. Also das, was wir machen, das macht, wie die Welt ist. Der gute Wille ist schon nett, ne? Der ändert nur nach außen hin nicht viel. Der gute Wille ist dann vielleicht, dass man uns nicht so böse ist, wenn wir das führt dann vielleicht dazu, ach, er hat es ja nicht so gemeint. Er hat es ja gut gemeint, deswegen kann man ihm nicht so böse sein. Aber es geht hier eigentlich gar nicht um das moralische Urteil, also ist er jetzt schuld oder nicht, sondern was passiert am Ende? Wie sieht unsere Welt aus? Es geht nicht so sehr darum, ob einer schuld ist oder nicht und man ihm jetzt, weil er es ja nicht wollte, nicht so böse sein kann. Es geht darum, wie dieses Leben ist. Ob wir leben, wie wir leben könnten oder ob wir immer wieder diese Bestimmung verfehlen. Paulus sagt, die Sünde, das ist wie ein Naturgesetz. Das ist wie ein Naturgesetz, wie die Gravitation. Ich kann dem nicht entfliehen. Das ist wie eine Naturgewalt macht. So. Und das ist jetzt so ein bisschen, das wäre so ein Baustein der christlichen Weltsicht. Da kannst du jetzt drüber reflektieren, ob du das so siehst oder nicht so siehst. Ich fürchte, er hat recht. Zumindest beschreibt es viel von dem, was ich sehe. Beschreibt es leider zutreffend. Und da sagte ich, unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Das ist der Ton der Klage, mit der die Bibel über Sünde spricht. Wir schaden uns selbst, ob wir wollen oder nicht. Es ist tragisch und die Folge ist, ganz, 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 ganz zu Ende gedacht, wir werden das nicht überleben. Und jetzt hören wir sofort wieder, ja, als Strafe quasi. Nee, das ist irgendwie, man könnte vielleicht so sagen, Sünde frisst Leben auf. Stückchen für Stückchen oder manchmal sogar mit einem Schlag, aber meistens Stückchen für Stückchen. Okay, ich weiß schon, das sind düstere Gedanken. Haltet die noch einen Moment aus. Zur Belohnung zeige ich gleich einen lustigen Clip. Am Ende wirst du auch hoffentlich fröhlicher sein als jetzt gerade und hoffnungsvoll hier rausgehen. denkt auch an dieses Bild da, ja? Also da löst sich eine Welt auf. Und wenn man die Welt so unter diesem Aspekt anguckt, dann löst sich da vielleicht was auf, aber da wird auch eine neue geboren. Dazu braucht man allerdings etwas Mut und Überwindung, um hinzuschauen. Ich habe das ja eben gesagt, vielleicht, dass wir mal eine Minute Reflexion haben. Ich sage mal eine Minute nichts, wo jeder drüber nachdenkt, aber gibt es in meinem Leben etwas, wo ich eigentlich immer wieder sagen muss, ich bin mir ein Rätsel, ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, aber ich handle immer wieder so. Und jetzt ein Tipp von mir, vielleicht ist nicht das, was dir jetzt als erstes in den Sinn kommt, das, womit du tatsächlich am meisten schadest. Zumindest möchte ich es mal als Gedanken, wenn du jetzt eine Minute nachdenkst, dir mitgeben. Wenn das, was du jetzt denkst, gleich so einen moralischen Anstrich hat. Ja, also wenn du das, was du da denkst, wenn du da schon den christlichen Anstand den Kopf schütteln siehst, so. Dann ist es vielleicht, also ich sage es mal, ich nenne es mal beim Namen. In Kirchen denken Leute oft hier gleich an sexualethische Sachen. Bei Sünde. Ich wage mal zu sagen, du solltest nicht dabei stehen bleiben. Ich bin nicht sicher, ob das wirklich das ist, was hier gemeint ist. Mach es doch vielleicht so. Sprich ein kurzes Gebet zu Gott, das ungefähr so lautet, Gott, was denkst du eigentlich? Wenn du mein Leben anguckst, wo denkst du, dass ich mir und anderen echt am meisten im Weg stehe? Kann man mal beten und gucken, ob die Gedanken auf was anderes kommen. Eine kurze Stille. Gibt es etwas, wo dein Wollen und dein Tun auseinanderklaffen? Und das frisst Leben auf. Schadet jedenfalls Leben. So, die Predigt heißt ja anfangen aufzuhören, ne? Jetzt könnte man ja sagen, tja, also wenn man diesem Paulus jetzt mal dem Gedanken so nachgeht, den Paulus hier denkt, dann müsste das ja eigentlich heißen, das geht überhaupt nicht. Man kann gar nicht anfangen aufzuhören. Das ist ja wie so ein Zwang. Dazu bräuchte man ja Willenskraft, die größer ist als das, was mich immer wieder irgendwie verleitet, so zu handeln. Einen stärkeren Willen als diese Kraft. Und Paulus sagt ja, das funktioniert nicht. So, das stimmt nur halb. Also jedenfalls die Schlussfolgerung, ja, deswegen kann man auch mit nichts anfangen aufzuhören, weil das funktioniert ja nicht, das stimmt nur halb. Ich möchte euch auf einen Anfang hinweisen, der eine Tür öffnen kann zu einer neuen Welt, einem besseren Leben, echter Veränderung. Und das ist übrigens nicht was wir einmal im Leben tun, sondern täglich wahrscheinlich. Dieses Anfangen. Und dazu jetzt versprochen, wie versprochen, dieser lustige Clip, der ist nicht einfach nur lustig als Belohnung, sondern der hat auch einen Sinn. Es ist ein Ausschnitt aus dem Videopodcast, wie nennt man das eigentlich? Also auf jeden Fall aus der Reihe, der YouTube-Reihe von dem von mir verehrten und hochgeschätzten Finn Kliemann, dem Heimwerkerkönig. Und er ist in dieser Folge dabei, seine sämtlichen Motorräder zu reparieren. Seine Freundin hilft ihm ein bisschen. Wir schalten rein, da hat er schon eins repariert und jetzt probiert er ein anderes. Er probiert einfach mal, ob das kaputte Ding nicht einfach doch anspringt, wenn er es mal probiert. Ohne dass er es repariert. Und da schauen wir jetzt mal rein.
Geil! Läuft. Manchmal muss man Sachen einfach stehen lassen. Auch wenn ihr in dieser Folge nichts lernen solltet. Eine Sache möchte ich euch ganz gerne mit auf den Weg geben. Dinge reparieren sich irgendwann von alleine. Ich bin nun wirklich auch ein ungeduldiger Mensch, aber ab und zu ist es sinnvoll, einfach mal eine Sekunde zu warten. Entschleunigen. Ja. Euphorisch gestärkt von diesen schönen Ereignissen, wenden wir uns jetzt wieder dem Arschloch zu. Man kann bei der Zündkerze hier sehen, dazwischen kommt der Zündfunke, der entfacht das und dann geht das da drin los. Man kann die immer so ein bisschen anschleifen. Jetzt kann man das testen.
Ja, da geht's.
Da geht's? Ja. Dann ist die Zündkerze intakt. Dann bin ich aufgespießt, ehrlich gesagt. Ich kann nur das. Ich kann nur Zündkerze oder Öl nachgeben. Was kann's noch sein, Libby?
Weiß ich doch nicht.
Du hast doch auch ein Motorrad. Lass uns mal gemeinschaftlich überlegen.
Nein, ich will jetzt was anderes.
Lass doch rein und ganz kurz drunter legen.
Ich leg mich da bestimmt nicht drunter.
Das ist bestimmt der Lüfter, das ist der Ansaugstutz.
Ich sag dir mal so. Ich glaub, das ist die Gelenkwelle.
Zum Erfolg von so einem Roller brauchst du drei Dinge. Weißt du welche?
Reifen.
Ich glaube, dass der Vergaser das da ist.
Kannst du mal eben googeln, wie ein Vergaser aussieht?
Ich kann erstmal googeln, wie ein Versager aussieht.
Oh, der ist auch komplett kaputt hier vorne. Der ist komplett. Aha, dieser Chewbacca-Schlauch.
Ist ab?
Das ist voll drauf, Alter. Wir haben erfolgreich den Vergaser ausgebaut, Baby. Das ist immer der Vergaser, wirklich. Ist immer der Vergaser. Wenn es nicht die Zündkerze ist, ist es der Vergaser.
Mich verlieren diese Scheiße aus
nein,
dem
ich Stimmer. Ich packe das, ich sortiere das hier gerade, Alter.
Ja, lass mal, nein, das ist ein Standgast.
Schön, danke, Christoph. Wollen wir den schmucken Scheißhaufen mal wieder einbauen? So, mal gucken, ob er angeht.
Kleiner Spaß.
Oh Mann, ey, das passt ja alles nicht ran. Und das gibt's auch noch, was macht der denn hier?
Da muss so eine Kolderschelle drüber.
Es ist einfach nichts für mich. Es ist nichts für mich. Es macht mir keinen Spaß. Ich mag das nicht, will damit nur fahren. Es geht da nicht rüber. Oh, jetzt ist die Schraube weg. Oh Mann, ey. So eine enge Nummer hier, ey. Mann, ey, ich kann nicht mehr. Es regt mich so auf. Scheiße jetzt, ey. Da passt nichts zusammen. Das geht da nicht rein. Es geht da nicht rein. Ohne Scheiß jetzt. Ich kann nicht mehr. Der Schlauch ist über. Jetzt ist er weg. Meine Hände sind viel zu groß. Ich komme kaum in das Loch da rein. Oh, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Mach einfach mit Schwung die Klappe zu.
Auf jetzt.
Ganz ehrlich, warum mache ich das überhaupt noch? Ich weiß, dass ich das hasse. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Aber beim Auto auch. Im Motorraum. Und alles ist so klein. Und man muss so melken. Ich reagiere mich jetzt erstmal ab. Das heißt, das funktioniert auch. Das ist es nicht. Ich dachte, der kriegt keinen Sprit, der Hase. Ah, da ist er. Aha, da ist er. Oh Gott, das war's die ganze Zeit. Oh, jetzt ist mir alles klar. Das wird sein, der wird gleich laufen. Ich weiß jetzt, was hier los ist. Ich habe ein bisschen recherchiert. Hier vorne an der Ecke sitzt die Kaltstartautomatik, also der Choke. Und das Ding hat Franzi abgebaut und dabei anscheinend ein bisschen was abgebrochen. Die Zeichnung im Internet hat so einen kleinen Stift mehr, der mir hier fehlt. Jawoll! Oh, Schrauben macht richtig Bock, ey. Das wird es sein, das wird es gewesen sein. Bin mir fast ganz sicher. Gang runter.
So. Also, alles, was ich rüberbringen wollte, war, und das kennen manche von euch, dieses schöne Gefühl, wenn man den Fehler findet. Das schöne Gefühl, wenn man den Fehler findet. Rausfinden, was kaputt ist, ist ein Glück. Rausfinden, was kaputt ist, ist kein Unglück. Also, das Unglück ist natürlich, dass es kaputt ist. Und das ist auch manchmal ein bisschen hart hinzugucken, das haben wir praktisch bis jetzt gemacht, so. Aber den Grund rauszufinden, das ist eine Sache, über die man jubeln kann. Und das ist der Anfang, quasi. Das ist der Anfang, rauszufinden, was kaputt ist. Erkennen, was los ist, quasi. Wisst ihr, wie man das im Volksmund nennt? Im Volksmund nennt man das, das habe ich gar nicht gedrückt eben. Eigentlich sollte das jetzt nicht alles weg sein. sind wir wieder an den Anfang gerutscht. Moment. Bam, bam, bam. So, nennt man das im Volksmund. Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Das ist gar nicht so dumm. Also erstmal erkennen, das ist schon der Schritt zur Besserung. Selbsterkenntnis tut natürlich weh, aber es ist ein Glück. Ein erster Schritt in ein besseres Leben. Der Unterschied, das ist dieses Selbsterkenntnis, der Unterschied zwischen diesem, was er da nennt, das ist nichts für mich, ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Und Schrauben macht, wie sagt er, macht richtig Bock, ey. So, das ist der Unterschied. Wenn man das erkennt, was der Punkt ist. Erkennen, wie man ist, tut weh. Erkennen, warum man so ist, ist der Anfang eines neuen Lebens. Laut christlicher Weltsicht ist jetzt die Ursache dafür, dass wir so sind, dass wir Sünder sind. So. Das zu erkennen, das ist letztlich nichts Bedrückendes, sondern das ist der Weg zur Freiheit. Bei Paulus klingt das so, ne? Ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Leben ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Und dann kommt aber der letzte Vers, den ich bisher verschwiegen habe. Doch! Und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So, er erklärt jetzt in diesem Abschnitt nicht, was jetzt Christus mit dieser Freiheit zu tun haben soll. Dazu müsste man jetzt den ganzen Römerbrief lesen oder weiterhin zu unserer Reihe kommen. Ich tue das gleich noch mit ein paar wenigen Worten. Aber die Erkenntnis des eigenen Sünderseins, das ist natürlich nur dann ein großes Glück, wenn es die Möglichkeit der Veränderung gibt und ich die auch schon am Horizont sehen kann. Ja, also den Fehler beim Motorroller finden, das ist natürlich nur dann ein Glück, wenn ich die Möglichkeit sehe, das Ding zu reparieren. Wenn ich denke, okay, das ist hin, dann kann ich ihn wegschmeißen. Dann ist das natürlich kein großes Glück, den Fehler zu finden. Wenn der Fehler irreparabel ist. Und das ist im Prinzip ein bisschen genau Paulus' Thema im Römerbrief, oder? Weil wir im Reformationsjahr sind. Das ist Luthers Thema oder eins seiner Themen. Dass die Religion oft an dem Punkt stehen bleibt, wo der Mensch sich jetzt irgendwie im Licht göttlichen Anspruchs erkennt, so solltest du eigentlich sein, so wäre das gute Leben. Und jetzt erkennt er, dass er nicht so ist, dass er Sünder ist, aber er sieht keinen Ausweg. So, Paulus sagt, das Gesetz, diese gute Weisung, dieser Anspruch, der ist schon gut. Gleichzeitig aber macht der mich kaputt. So, weil mich dieser Anspruch ja dann doch auch verurteilt. Also wenn ich das den Ausweg nicht sehe, dann ist das kein Glück hier. Du kannst jetzt vielleicht auch auf unser Leben übertragen, viele von uns wahrscheinlich so, diesen Leistungsanspruch, den die Gesellschaft an uns hat, ja, dass du dein Leben im Griff haben sollst, dass du Erfolg haben kannst, alleine, dass du es haben kannst. Schau dir die anderen an, so. Dass du ein wertvolles Mitglied unserer Gesellschaft sein kannst, dass du schön sein kannst, zumindest schöner, dass du klüger sein könntest, flexibler, umweltbewusst. Das sind ja alles super Dinge, gute Dinge. Das könnte man auch als Teil eines guten Lebens so beschreiben. Aber an diesem Anspruch kann man zerbrechen, wenn man das Gefühl hat, ich bin aber nicht so. Ich kann das auch nicht werden. Oder der soziale Anspruch, ja, dass du ein freundlicher, umgänglicher Mensch bist. Angenehmer Mensch, das ist schon gut. Wir denken, ja, so sollten die alle sein. Aber dann rutscht dir immer wieder, dann hast du das Herz auf der Zunge oder du bist so impulsiv oder wie auch immer, unangepasst und dann kollidiert das. Und dann kann es sein, dass dieser Anspruch, der eigentlich gut ist, dich kaputt macht, weil du ihm nicht folgen kannst. So. Also das ist Paulus' Thema. Er sagt ja, mag schon gut sein, aber es macht mich fertig, obwohl es gut ist. Und dann bringt mir natürlich die Selbsterkenntnis auch nichts. So. Außer, ich würde die Kraft in mir finden, jetzt aus eigener Kraft das zu ändern. So. Viel Glück dabei. Würde Paulus sagen. Jetzt hat er aber erkannt und deswegen sagt er, Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Gott ist ganz anders. Und plötzlich ist die Erkenntnis des eigenen Sünderseins, ist in einem ganz anderen Licht. Der ist nämlich, dieser Gott ist nämlich wie Jesus Christus. Und dieser Jesus Christus ist der, der die Menschen anguckt und es tut ihm leid. Das ist der, der Leuten sagt, ich bin nicht gekommen, um euch zu verurteilen. Das ist der, der sagt, ich bin hier, um zu heilen, um Kaputtes zu reparieren. So. Die göttliche Logik, die sich in Christus zeigt, die Paulus erkannt hat, die Luther erkannt hat, und das hat sein Leben verändert, die lautet nicht, Sünder heilt man, indem man sie straft. Oder, ein bisschen abgemildert, Sünder heilt man, indem man ihnen zeigt, wie sie leben könnten und sie deutlich ermutigt oder wie auch immer, so. Sondern, die göttliche Logik lautet, Sünder heilt man, indem man sie liebt und ihnen vergibt. Und deshalb, und nur deshalb, kann Paulus so positiv über Selbsterkenntnis reden. Weil er Gott kennt als einen, der so ist wie Christus. Darum sagt er, ich bin Sünder und ich bin trotzdem geliebt. Und das ist ein Unterschied, ein Riesenunterschied. Luther sagt es so, ich bin Sünder und gleichzeitig bin ich gerechtfertigt. Das klingt paradox, aber es bewahrheitet sich im echten Leben. Ein Mensch, der erkennt, dass er so handelt, wie er gar nicht handeln will. So. Der zerbricht vielleicht daran, außer er hat einen Menschen, der ihm sagt, du bist trotzdem so geliebt, wie du bist. Das ist ein Riesenunterschied. Für Kinder sollten das die Eltern sein, die ihnen sagen, ja, und du bist trotzdem geliebt, so wie du bist. Und wenn dieser jemand Gott ist und ein Mensch das erkennt, hey, mein Schöpfer, der Erfinder des Lebens, an dem ich in kleinen oder großen Dingen immer wieder scheitere und mir selbst und anderen schaden, der sagt mir, ja, das stimmt, so ist es, so seid ihr, aber du bist von mir trotzdem ohne Vorbedingungen geliebt. Und ein Mensch, der das erlebt, erlebt ein großes Wunder. Und das ist nicht nur logisch jetzt, das ist irgendwie so. Der erlebt nämlich, dass die Last, es schaffen zu müssen, von ihm abfällt. Der würde nie sagen, es ist wurscht, ob ich das schaffe. Nee, das ist nicht der, die Last, es schaffen zu müssen, fällt aber von ihm ab. Das ist irgendwie nicht logisch, das ist ein kleines Wunder. Er erlebt im Prinzip, dass die Macht, das, was Paulus so die Macht genannt hat, ein Zwang, so, dass die zerbricht. Wie habe ich das da genannt? Ah, ja. Das nennt man Befreiung. Der Mensch, der erlebt, ich bin ein Sünder und Gott liebt mich trotzdem und der das glauben kann, der erlebt das befreiend. Die Menschen sagen das dann ungefähr so, ich bin schon immer noch der Alte, ne? Aber irgendwie bin ich auch ganz neu. Ich bin schon immer noch ein Sünder. Ich bin kein besserer Mensch. Aber diese andere Kraft in mir, dass Gott mich trotzdem liebt, Gnade, die ist mächtiger als die, mit der ich mir immer wieder selbst schade oder anderen. Und ja, das hat dann tatsächlich Auswirkungen. Etwas wird heiler in mir. Und für andere dann auch. Und das kann ein Weg in eine heilere Welt werden. Nicht in eine heile Welt, aber sagen wir mal in eine geheilte Welt. Der man die Narben vielleicht immer noch ansieht und so, aber eine geheilte Welt. Eine geheilte Zukunft. Habe ich da noch was? Ja. Sünde ist immer noch da, klar, aber wo sie früher, so hat das Luther gesagt, wo sie früher beherrschend war, da beherrschen wir sie jetzt. Großes Wort. Luther hat überhaupt coole Sachen gesagt. Er sagt noch was, das ist total missverständlich, aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen trotzdem, das zu denken. Er sagt, so wunderschön und missverständlich, deshalb sündige Tapfer. Ja, sündige Tapfer. Also klar, sind wir immer noch da drin, aber das können wir tapfer. Also wir mit dem Mut, dass wir nicht so bleiben müssen, sage ich jetzt mal. Oder das macht uns nicht mehr fertig. Und dann kann sich auch was ändern. Dann ändert sich auch was. Gut, ich bin am Schluss. Die Kraft, die dich befähigt, das, worüber du vorhin nachgedacht hast, das, wo du eigentlich gerne aufhören würdest, gerne. Die Kraft kommt aus diesem Anfang. Und das ist ein Anfang, den wir auch immer wieder neu machen. Und dieser Anfang ist eigentlich diese schlichte Zusage, ja, du bist ein Sünder, aber dir ist vergeben. Du bist trotzdem geliebt. Absolut. Und wenn Gott dich sieht, sieht er nicht den Sünder, sondern einen geliebten Menschen. Und da richtet man sich schon fast innerlich auf. Genau diese Zusage entwickelt in deinem Leben Kraft, dem besseren Leben, dem Andershandeln tatsächlich näher zu kommen, Schritt für Schritt. Also, anfangen aufzuhören würde bedeuten, sich dieser Selbsterkenntnis stellen. Und die mag schon auch wehtun, je nachdem. So, aber dann zu hören, du bist trotzdem geliebt. Und Freiheit zu erleben und kleine Schritte zu tun, die das Leben tatsächlich besser macht für dich und andere. So, wir feiern heute Abendmahl, habe ich ja gesagt. In dem Abendmahl geht es im Prinzip genau darum, sich das bewusst zu machen. Wer Abendmahl feiert, der wird sich bewusst, ich bin ein Sünder, aber ich bin geliebt. So ist Gott sozusagen. Ja, das ist einer, der sich selbst gibt. Jesus sagt dann, nehmt das ist mein Körper, Brot. Trinkt mal einen Schluck von meinem Blut. Eigentlich ist das total irre, was wir da sagen. Außer Sünde frisst Leben auf. Ja, wenn die Welt so aussieht, wenn Sünde Leben auffrisst, ja, dann ist das nicht mehr weit weg davon, dass einer sagt, ja, dann soll sie mein Leben auffressen, damit ihr frei sein könnt, leben könnt. Damit ihr versteht, ihr seid trotzdem geliebt, gibt Gott durch Christus sein Leben. Jetzt machen wir das gleich so. Ich erkläre es mal. Es gibt einen kleinen Ausweg für die, die das ganz doof finden. Dass ihr nach vorne kommt und Brot und Wein so nehmt. Und zwar, da ist niemand, ne? Da ist niemand, der euch das gibt, sondern ihr stellt euch einfach zu fünft oder zu sechst da drum rum. Und dann sagt ihr kurz, wie ihr heißt. Jeder sagt seinen Namen, Vorname reicht. Und ihr merkt euch den Namen eures Nebenmannes. Und dann nehmt ihr das Brot und gebt es ihm und sagt, das ist Christi Leib für den Sünder Christoph gebrochen. Also ihr nennt den anderen mal Sünder. Mein Gedanke dahinter ist, könnten wir uns daran angewöhnen, dass dieses Wort kein Urteil ist, sondern eine Beschreibung des Menschen, und es ist gut, dass er das erkennt, weil darin der erste Schritt zur Freiheit liegt. So, ihr sollt euch übrigens außerhalb dieser Räume nicht mehr gegenseitig Sünder nennen, das versteht kein Mensch. Aber hier, so, ja, also, und dann Christi Blut für den Sünder Miriam gegeben. Da müsste man sagen, Sünderin. Ja, könnt ihr euch das merken? Christi Leib für dich gebrochen, Christi Blut. Irgendeiner am Tisch wird wahrscheinlich noch wissen, wie dieser Satz war. Christi Blut für den Sünder Sohn zu geben. Wenn ihr das total blöd findet, dann ist da oben der Tisch, da machen wir das nicht. Da könnt ihr einfach hingehen und euch Brot und Saft nehmen. Vielleicht ist ja auch im Moment, dass ihr sagt, ey, ich will das gar nicht mit Leuten und so. So, also da, wir sagen da oben rechts, da geht ihr einfach hin, nehmt es für euch, dann sagt euch das allerdings auch keiner, ne? So, Gott sagt euch das trotzdem zu, spricht euch das trotzdem zu. Dass dir vergeben ist, das steckt da drin. Du bist ein Sünder, aber du bist geliebt. Egal übrigens, ob dir das, was du so tust, furchtbar leid tut. Es ist gar nicht der Punkt so sehr, wie leid es dir tut. Ja, wenn es dir ganz besonders leid tut, dann, nee. Das ist mehr, das ist eine Zusage. So ist es. Euch ist schon vergeben. Wenn ihr müsst es nur einfach glauben. So. Worte, dahinter steckt der Gedanke, Worte haben auch eine Kraft, und zwar eine immense Kraft. Und wenn sie Gottes Worte sind besonders, dann ändern sie tatsächlich was, wenn uns jemand sagt, du bist ein Sünder, aber dir ist vergeben, du bist geliebt. Okay, ich lese die Einsetzungsworte. Nach Paulus im Korintherbrief und nach der Luther-Übersetzung, weil ich diese beiden Personen jetzt mal genannt habe. Es ist ein bisschen alte Worte dann natürlich durch Luther, ne? Aber trotzdem vielleicht vertraut. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib für euch. Das tut zu meinem Gedächtnis. Hier muss ich doch ergänzen, es heißt im Prinzip, damit das unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe, dass ihr das nicht vergesst. Nicht so in meinem Andenken, sondern dass das gegenwärtig ist unter euch. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von dem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und an einer anderen Stelle, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft mit dem Blut Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Es ist ein Brot. So sind wir, obwohl wir viele sind, ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Die Band spielt einige Lieder. Ihr könnt sie, während ihr da seid, auch mitsingen oder während ihr sitzen bleibt. Manche von euch mögen vielleicht die ganze Zeit sitzen bleiben. Auch das ist völlig in Ordnung.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.